Deutschlandfunk.
Ein normaler Job kommt für mich nicht in Frage. Ich gehe lieber schnorren.
Arbeit ist für mich endgültig abgeschlossen. Ja. Da stehe ich besser mit dem Geld, was wir zurzeit jetzt vom Jobcenter haben, besser da als von einer richtigen Firma.
Wenn es um Arbeitslose geht, ist Deutschland ein geteiltes Land. Geteilt in zwei Wahrheiten. Die eine Wahrheit, wie sie auf RTL 2 erzählt wird, in Dokus, die Armes Deutschland heißen. Die eine Wahrheit, die auch auf YouTube kursiert.
Ich habe auch was gelernt, Maler und Tapezierer. Ne? Aber abgebrochen nach zwei Jahren, kein Bock mehr drauf. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. No way. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ist auch egal, es sitzt sich hübsch an.
Arno Dübel. Rund ein Jahrzehnt in Talkshows und Yellow Press präsent als Deutschlands frechster Arbeitsloser. So hat ihn die Bild-Zeitung genannt. Vor drei Jahren ist er gestorben. Das perfekte Klischee des langjährigen Stützeempfängers mit Motivationsproblemen, so stand es in der Taz. Ist es ein Klischee oder doch irgendwie wahr? Es ist zumindest eine Wahrheit. Die andere?
Der Fokus der gesamten politischen und medialen Debatte liegt auf Leistungsmissbrauch und Totalverweigerern.
Helena Steinhaus, Aktivistin eines Vereins, der für Langzeitarbeitslose spricht. Im Sommer 25 stellt Steinhaus die Ergebnisse einer Befragung unter Bürgergeldbeziehern vor.
Die Ergebnisse zeichnen ein drastisches Bild von täglichem Verzicht, psychischer Belastung und geringen Erwerbsaussichten.
Die andere Wahrheit. Bei dieser Wahrheit geht es nicht um Arbeitslose, die sich eingerichtet haben im Leben mit der Stütze.
Selbst die Grundbedürfnisse werden nicht ausreichend erfüllt. Es gibt zum Beispiel nur jeder Zweite an, dass im eigenen Haushalt alle satt werden. Eltern verzichten zugunsten ihrer Kinder auf Essen.
Die Wahrheit der Aktivistin Helena Steinhaus. Eine ganz andere Wahrheit als die der TV-Dokus, der Boulevardzeitungen, der sozialen Medien. Das Stereotyp des faulen Arbeitslosen. Wie viel Realität steckt da drin? Welche Vorgeschichte hat das? Und warum sollte man um gewisse Traditionen einen Bogen machen? Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor, ist es aber nicht. Es war alles schon mal da, nur vielleicht anders.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Mit Sandra Pfister, das bin ich. Das Stereotyp des faulen Arbeitslosen, es existiert schon seit Jahrhunderten. Viele erinnern sich noch an die Hartz-Reformen vor gut 25 Jahren. Auch da spielte das eine Rolle. Und wenn die neue Grundsicherung das Bürgergeld ablöst, auch da geht es wieder um Arbeitslose, die nicht arbeiten wollen. Wie viel Wahrheit steckt im Stereotyp? Der Rostocker Soziologe André Knabe taucht tief ein in eine Welt, in der Knappheit den Lebensstil diktiert und das Jobcenter die Termine.
Das mache ich, indem ich mich mit Menschen unterhalte, die wenig Geld haben, mich zu ihnen an den Küchentisch einladen lasse oder an einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen, an dem sie bereit sind, mit mir zu sprechen und mir aus ihrem Alltag erzählen lasse.
Verweigerer, sagt Knabe, habe er nicht kennengelernt.
Naja, das Stereotyp des faulen Arbeitslosen oder der faulen Arbeitslosen ist auf jeden Fall sehr wirkmächtig. Ja, also ich habe eigentlich niemanden gefunden in all den Jahren, wo ich mit Menschen spreche, die in Armutssituationen sind, der sagt, ich bin hier freiwillig in dieser Situation, mir geht es hier gut.
Zum guten Leben gehört für die meisten Menschen Arbeit. Arbeit ist das halbe Leben. Nur wer etwas leistet, kann sich was leisten. Sprüche, manche platt wie ein Wandtattoo. Aber sie stimmen ja auch irgendwie. Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert.
Dazu zu gehören, anerkannt zu werden, das ist etwas, wonach Menschen bei uns durch die Arbeit streben. Also nicht alleine um des Geldes willen wird gearbeitet, sondern auch um sich gesellschaftlich nützlich zu machen, um anerkannt zu werden von anderen, um als etwas zu gelten.
Sagt der Soziologe Christoph Butterwegge. Man muss schon sehr tief in die Vergangenheit tauchen, um Gesellschaften zu finden, die Arbeit nicht so wichtig nehmen. Die Antike.
Weil die Herrschenden die Mühsal der Arbeit, wie heute gesagt würde, outgesourced haben. Arbeit galt als nicht standesgemäß. und das mussten Sklaven machen, aber jedenfalls nicht diejenigen, die die Zeit hatten, sich sinnvoll mit Dingen zu beschäftigen.
Sagt der Philosophieprofessor Michael Quante. Im Mittelalter, da freute man sich noch, frühmorgens einen Bettler zu sehen. Das brachte Glück. Gegen den bösen Blick half eine schnell dahingeworfene Münze für den Armen. Und die Fürsprache bei Gott, die man sich damit nämlich erkauft hat. Nach der großen Pestepidemie wurde das anders. Danach gab es zu viele Arme, zu viele Menschen ohne Lohn und Brot. Und dann kam Martin Luther und räumte mit den katholischen Praktiken der Mildtätigkeit auf. Jetzt war es nicht mehr opportun, sich mit Ablasshandel und Almosen an Arme einen Platz im Himmelreich zu erkaufen. Die Reformation wertete Arbeit enorm auf. Sie war jetzt nicht mehr notwendiges Übel, sondern ein Zeichen, dass Gott es gut mit einem meinte. Arbeit war nun gottgefällig. Und Armut gar nicht gottgefällig. Selbst Schuld eben.
Der Mythos oder fast schon das Schreckgespenst des faulen Arbeitslosen, das hat eine sehr, sehr lange Tradition. Die geht zurück auf die frühe Neuzeit, auf die Entstehung der Arbeitshäuser. Die ersten entstanden in England und auf dem Kontinent in Amsterdam Ende des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt 1595.
Erzählt der Stuttgarter Historiker Sebastian Wenger. Die Bettler und sogenannten Vagabunden sollten weg aus der Öffentlichkeit. Also steckte man sie in Arbeitshäuser. Das Leben dort war karg, die Menschen mussten arbeiten. Später ging es über Bettler und Obdachlose hinaus.
Im Zuge der Industrialisierung, aber auch im Zuge der Reichsgründung 1871 kam man dazu, Personen, die nicht der Norm entsprachen, also Erwerbsarbeit wurde zur Norm. Und wer dieser nicht entsprach, wurde als Deviant, und da entsteht auch der Begriff der Arbeitslosigkeit, aber auch der Arbeitsscheue.
Seit 1871 konnten Menschen festgesetzt und zur Arbeit verpflichtet werden. Paragraf 361 aus dem Reichsstrafengesetzbuch. In der Weimarer Republik kommt noch was dazu, 1924, die Reichsfürsorgeverordnung. Fürsorge, ein netter Begriff für Repression gegenüber Menschen, die der Staat für sozial auffällig hielt. Durch die Krisen der späten 20er Jahre waren Millionen von Menschen arbeitslos geworden. Das war gefährlich für die ohnehin instabile Weimarer Demokratie. Das spürte auch der Gewerkschafter Theodor Leipart. Der war 1930 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Die Not der Zeit drückt auf die gesamte Bevölkerung, besonders schwer auf die große Masse der Arbeiter. Nahezu 4 Millionen sind arbeitslos. Bei dieser Lage, die das Lebensglück so vieler Familien zerstört hat, ist es verständlich, dass eine Stimmung im Lande wahrzunehmen ist, die für Volk und Staat bedrohlich wird.
Mit seiner Vorahnung sollte der Gewerkschafter Recht behalten. Auch wenn es nicht die Arbeiter waren, die Hitler an die Macht brachten. 1933, die Machtübernahme der Nazis. Arbeit und Leistung. Das waren neben der mörderischen NS-Rasseideologie Voraussetzungen, um zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zu gehören.
1935 schrieb das Stuttgarter Tageblatt, wer leben will, muss arbeiten. Und genau das, sozusagen das Motto für die nächsten Jahre.
Erklärt der Stuttgarter Historiker Sebastian Wenger. Als asozial galten im NS-Regime Obdachlose oder Mütter, die nicht verheiratet waren. Oder junge Menschen, die als unerziehbar eingeschätzt wurden. Und wer nicht in der Erwerbsgesellschaft unterkam. Sogenannte asozialen Karteien wurden geführt. Arbeitsscheu reich hießen zwei Aktionen, mit denen im Frühjahr und Sommer 1938 die systematischen Deportationen begannen. Asozial und arbeitsscheu. Verbrannte Begriffe. Der Historiker Wenger wünscht sich, dass sie nicht mehr einfach so verwendet werden. Ist der historische Kontext in Vergessenheit geraten?
Man könnte fast das Gefühl bekommen, dass es vielleicht nicht vergessen, sondern vielleicht auch ein bisschen verdrängt worden ist oder nicht in Zusammenhang gebracht werden kann. Wenn man sich diese Geschichte anguckt oder Geschichten von Arbeitslosigkeit oder Geschichten von, in Anführungszeichen, Asozialität, Arbeitsscheue etc., das setzt man heute nicht mehr so in Bezug zur Diskussion über Bürgergeld, Grundsicherung. Zumindest kann man das Gefühl bekommen, ja.
Das Nazi-Vokabular bleibt kleben. Und teilweise trotz des Zivilisationsbruchs, der der Nationalsozialismus war, bleibt auch die Haltung gegenüber Arbeitslosen kleben. Bis 1967 gab es einen gesetzlichen Arbeitszwang. Erst dann hat ein Gericht ihn gekippt. Ein NS-Arbeitslager, das existierte noch Jahre nach Kriegsende auf der Schwäbischen Alb. Arbeitsscheu. Dieses Label bekamen in den aufgeregten 68ern rebellische Studenten aufgeklebt. Und brave Bürgerinnen und Bürger hatten damals in dieser Straßenumfrage mit Nazi-Methoden offenbar kein Problem.
Ins Arbeitshaus stecke.
Ja, die gehören ins Arbeitshaus, beziehungsweise mit Knüppeln nur hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr groß zu kriegen.
Das sind Tagediebe, die sollen arbeiten.
Halten wir fest, Arbeit ist eine soziale Norm. Das wird quasi verlangt. Das ist schon sehr lange so. Natürlich, wer zu reich zum Arbeiten war, privilegiert qua Stand oder Vermögen, für den galt das nicht. Alle anderen Normabweichler wurden zu Außenseitern. Sie mussten Zwang über sich ergehen lassen und Repressalien. Und unter den Nazis Verfolgung und Mord. Wer Arbeitslose leichtfertig stigmatisiert, als faul, als asozial, der sollte wissen, welche Tradition das hat. In der Bundesrepublik gibt es viel Gelegenheit, über Arbeitslose zu reden. Die Arbeitslosigkeit kommt in Wellen. Anfang der 50er Jahre, da müssen Vertriebene und Geflüchtete integriert werden. Mitte der 70er Jahre bricht der Arbeitsmarkt ein durch die Ölkrise. In den frühen 80ern gibt es zum ersten Mal in der BRD mehr als 2 Millionen Arbeitslose. Über solche Zahlen hätte man sich nach der Wiedervereinigung gefreut. Da steigen die Arbeitslosenzahlen sprunghaft an. Schlimm werden die frühen 2000er Jahre. Mehr als 4 Millionen Arbeitslose. Aber da kommt auch das große Gegensteuern, die Hartz-Reformen. Die große Zäsur. Aber schieben wir das noch auf. Im anderen Deutschland, in der DDR, da hat Arbeit noch eine ganz andere Bedeutung. In der DDR dient Arbeit dem Staat und dem Sozialismus.
Mit unseren Erzeugnissen repräsentieren wir die Deutsche Demokratische Republik. Wir tragen bei zur stetigen Erhöhung des Nationaleinkommens. Es nützt damit jeden Einzelnen den Betrieb unserer ganzen Republik.
In der DDR gibt es ein Recht auf Arbeit. Aber es gibt auch eine Pflicht zur Arbeit. Mit dem sogenannten asozialen Paragraph 249 kann die DDR-Führung Menschen inhaftieren, die sich der Pflicht zum Arbeiten widersetzen. Die alte, üble Tradition. Hier haben wir sie schon wieder. Und Arbeitslosigkeit? Die gibt es nicht in der DDR, zumindest in der Theorie. In der Praxis sah das ein bisschen anders aus. Dem Mitteldeutschen Rundfunk erzählt ein früherer Mitarbeiter des Gaskombinats Schwarze Pumpe in der Lausitz.
Ja, das hatte einen sehr großen Stellenwert, weil alle, die nicht arbeiten gegangen sind oder nicht arbeiten wollten, als asozial abgestempelt wurden. Und der Staat hat ja auch jedem seinen Arbeitsplatz garantiert. Aber Tatsache ist auch, dass es auch zum Teil eine Art Arbeitsbeschaffung war.
Es gab also so etwas wie Arbeitslosigkeit am Arbeitsplatz in der DDR. Nicht genug zu tun, Leerlauf. Aber mit der Wiedervereinigung kam die Stunde der Wahrheit. Die ostdeutsche Wirtschaft brach zusammen und mit ihr verschwanden die Arbeitsplätze. Auf ziemlich gnadenlose Weise. So empfinden das noch heute viele, die es miterlebt haben.
Wenn wir alle Mann zusammenhalten, wenn alle Arbeit und alle Sozialhilfeempfänger auf die Straße gehen, werden wir was bewegen. Und wir haben nicht Millionen faul in Deutschland, ganz bestimmt nicht.
2004 in Magdeburg. Proteste gegen die Hartz-Reformen. In den Jahren seit der Wiedervereinigung hatten sich die Arbeitslosenzahlen im gesamten Land fast verdoppelt. Und dann kommt Gerhard Schröder, ausgerechnet ein Sozialdemokrat, und startet Anfang der 2000er Jahre die größte Sozialreform in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sein Mantra?
Jede Maßnahme, jedes Instrument kommt auf den Prüfstand, ob es vorhandene Arbeit sichert oder neue Arbeit schafft.
Aber auch?
Niemand wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
Zumutbarkeit und Sanktionen. Obwohl Schröders Hartz-Reformen sehr viel komplexer waren, das war der Kern. Mehr Druck auf Arbeitslose. Jede Arbeit ist zumutbar, auch wenn sie niedriger qualifiziert oder schlechter bezahlt ist. Wer sich weigert, bekommt deutlich weniger Geld. Einige Jahre später setzte das Bundesverfassungsgericht den Kürzungen Grenzen. Es muss noch genug bleiben für ein existenzsicherndes Minimum. Tatsächlich sanken die Arbeitslosenzahlen nach den Hartz-Reformen. Die Arbeitsämter konnten Menschen schneller vermitteln. Allerdings gab es auch viel mehr Menschen in Niedriglohnjobs. Also, klingt, als hätte Hartz IV doch ziemlich viele Arbeitslose wieder in Arbeit gebracht. Es gab positive Effekte der Hartz-Reformen, aber auch problematische. Das gesellschaftliche Bild von Arbeitslosen, das hat sich nämlich durch die Hartz-Reformen deutlich verändert. Es ist quasi wieder zurückgekippt in ein altes Bild. Das kennen wir schon. Woran man das merkt? Als die Zechen im Ruhrgebiet geschlossen wurden, als während der Ölkrise Menschen entlassen wurden, als die DDR-Kombinate untergingen, da galten die Arbeitslosen als Opfer des Marktes. Nach Hartz IV galten viele als unwillig, als unmotiviert, ja eben als faul. Und jetzt, wie ist es jetzt? Etwa ein Vierteljahrhundert nach den Hartz-Reformen lebt dieses Bild gerade wieder auf.
Besuch vom Amt morgens um 8:30.
Eine Reportage des MDR über ein Projekt in Thüringen, in Nordhausen. Junge Arbeitslose, alle unter 25, sollen in Jobs gebracht werden. Mit besonderen Mitteln.
Das Neue war tatsächlich, dass wir eben mit dem uniformierten Vollzugsdienst dem Ganzen ein Stück mehr Nachdruck verliehen haben. Im Sinne von, ihr kommt jetzt bitte mit.
Zwei Personen, Reizgas dabei, auch Handschellen. Ohne Polizeibefugnisse zwar, aber mit eindrucksvollen Uniformjacken klopfen an Haustüren.
Guten Morgen.
Sorry, ich habe verpennt.
Der Einsatz manchmal mit Erfolg, öfter allerdings vergebens.
Wie oft waren Sie denn schon hier?
Die letzten zwei Wochen jeden Tag?
Jeden Tag?
Ja.
Also dann ist das ein Dauergast bei Ihnen.
Ja, vielleicht macht es irgendwann mal einen Klick, dass er dann wirklich früh um 7 anruft und sagt, ich gehe zum Arzt und dann am selben Tag nachmittags seinen Krankenschein vorbeibringt.
Das Projekt in Nordhausen. 30 junge Arbeitslose sollen dazu gebracht werden, trainingshalber in einer Werkstatt zu arbeiten oder sich zumindest ordnungsgemäß krank zu melden. Wenn sie nicht auftauchen, stehen die Vollzugsbeamten vor der Tür. Der Erfolg ist, übersichtlich. Gerade mal 4 von 30 haben aus dem Projekt heraus einen Job bekommen. Die anderen haben sich beim Jobcenter abgemeldet, selbst einen Job gefunden oder waren eigentlich woanders gemeldet. Der Aufwand hoch, die Bilanz bescheiden. Die Resonanz aber ist riesig. In alle Richtungen. Der sozialdemokratische Landrat, der das Ganze angeschoben hatte, hat Morddrohungen erhalten und Besuch vom Ministerpräsidenten des Nachbarbundeslandes. Der Christdemokrat Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt ist sehr begeistert.
Es ist ein tolles Projekt und wir haben ja in Sachsen-Anhalt auch viele junge Menschen, die nicht in Arbeit sind, die es manchmal auch schwer haben. Wir haben aber auch Menschen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, die keine Lust haben. Die sagen, der Staat, der zahlt mir schon genug, warum soll ich arbeiten gehen? Auch da muss man vielleicht mit mehr Druck und natürlich auch mit Sanktionsmaßnahmen dann gegenhalten. Am Ende geht es um soziale Gerechtigkeit.
Geht es wirklich darum? Sven Schulze, Sachsen-Anhalts christdemokratischer Ministerpräsident, steht im Wahlkampf. Sein größter Konkurrent ist die AfD. Arbeitslose, die nicht arbeiten wollen. Das ist ein Lieblingsthema der AfD. Auch das kann Schulzes Begeisterung erklären. Aber hat er nicht einen Punkt mit der sozialen Gerechtigkeit? Muss man nicht fragen, wo sind die Grenzen der Solidarität? Wenn Arbeiten sich nicht mehr lohnt, weil es zu viel Geld ohne Arbeit gibt, dann läuft etwas falsch. Und wenn Druck und Sanktionen helfen, um Arbeitslose in Arbeit zu bringen, dann wäre es doch falsch, darauf zu verzichten. Realitätscheck also. Was stimmt? Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat die Wirkung von Sanktionen untersucht. Und tatsächlich, Sanktionen führen dazu, dass Arbeitslose schneller einen Job annehmen. Aber, erklärt Markus Wolf vom IAB, nachhaltig ist das nicht.
In einer Studie sehen wir dann, dass allerdings längerfristig, das heißt rund 2 bis 3 Jahre nach der Sanktionierung, die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der sanktionierten Personen nicht mehr höher, sondern niedriger ist. Und das kann daran liegen, dass die Sanktionierung auch eher dazu führt, dass instabilere Beschäftigungsverhältnisse angenommen werden und die Leute dann auch schneller wieder arbeitslos werden.
Mehr Druck ist also kein Allheilmittel. Und was ist mit der Frage, ob die Unterstützung für Arbeitslose zu hoch ist? lohnt es sich vielleicht nicht zu arbeiten? Das Münchner IFO-Institut hat errechnet, wer arbeitet, auch im Niedriglohnbereich, hat immer mehr als der, der nicht arbeitet. Aber in diesen Vergleich muss man mit hineinrechnen, was es an Transferleistungen gibt für Geringverdiener. Kindergeld zum Beispiel oder Wohngeld. Dann gilt, Arbeit lohnt sich. Schwieriger wird es, wenn man ausrechnen will, ob es sich immer lohnt, mehr zu arbeiten, also die Arbeitszeit heraufzusetzen. Dann schlagen die Tücken unseres komplizierten Sozialsystems zu. Dann können Wohngeld oder Leistungen für die Kinder abgeschmolzen werden. Und dann kann es geschehen, dass sich Arbeit, präzise mehr Arbeit, tatsächlich nicht wirklich lohnt. Aber das zu lösen wäre Aufgabe einer größeren Sozialstaatsreform. Und das ist eine andere Geschichte. Arbeit, die sich nicht lohnt, und Sanktionen, die der große Gamechanger sind. Beide Erzählungen sind falsch. Und beide halten sich unfassbar hartnäckig.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu Extra 3 Extra.
Guter Stoff für Satire. Mit einem wahren Kern.
Die deutsche Staatskasse wird geplündert
durch Bürgergeldschmarotzer.
Nein, durch Steuerbetrüger.
Nun ja.
Durch Leistungsmissbrauch und Betrug gehen dem Staat geschätzte 260 Millionen Euro im Jahr verloren. Durch Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit etwa 400 Mal so viel, schätzungsweise 100 Milliarden Euro im Jahr.
Berlin. Deutschlands größtes Problem sind faule Arbeitslose, die anstatt zu arbeiten lieber dreist abkassieren.
Hamburg. Ein überbezahlter Nachrichtensprecher bezeichnet andere als arbeitsfaul, schreibt aber selbst seine Texte von der Bild-Zeitung ab.
Bitte? Ich guck mir nur die Bilder an.
Statistisch spielen Arbeitslose, die in den Ämtern als Problemfälle auffallen, auch keine große Rolle. Bei weniger als 1% der Bürgergeldbeziehenden haben die Jobcenter im vergangenen Jahr die Leistungen reduziert. Den kompletten Wegfall von Leistungen, das geht für maximal 2 Monate, den gibt es extrem selten. Und der Großteil der verhängten Sanktionen, mehr als 80%, geht gar nicht auf handfeste Arbeitsverweigerung zurück, sondern auf Meldeversäumnisse, also verpasste Termine im Jobcenter. Faule Arbeitslose als Massenphänomen? Die Zahlen geben das also definitiv nicht her.
Ja, warum hält sich das Bild des faulen Arbeitslosen so hartnäckig in der öffentlichen Debatte? Das frage ich mich auch und das frustriert mich auch seit Jahren. Je länger ich mich damit beschäftige, wie wenig Fortschritt man da eigentlich macht, wie mühselig das ist, eine Gegenaufklärung zu starten, zu sagen, es ist da wenig dran.
Sagt der Sozialforscher André Knabe. Klar, es kam ja auch oft gelegen. Vor gut einem Vierteljahrhundert haben die Hartz-Reformen den Blick auf Arbeitslose verändert. Aus den Opfern widriger Umstände wurden Opfer eigener Fehler. 18 Jahre lang gab es das Hartz-IV-System. Vor 3 Jahren wurde es durch das Bürgergeld abgelöst. Das brachte höhere Regelsätze. Arbeitslose durften mehr eigenes Vermögen behalten. Sie bekamen auch weniger Druck. Durchgesetzt hatte das die Ampelkoalition. Statistische Hinweise darauf, dass Arbeitslose das ausgenutzt haben, gibt es nicht. Auch nicht dafür, dass mehr Menschen angebotene Arbeit verweigert hätten. Trotzdem ist das Bürgergeld schon wieder perdu.
Wir machen jetzt einfach den Weg frei für eine vernünftige, gute Unterstützung derer, die Unterstützung brauchen. Und wir müssen von denen, die heute im sogenannten Bürgergeld sind, mehr gewinnen, wieder zurückzugehen in den Arbeitsmarkt.
Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Juli wird aus dem Bürgergeld die Grundsicherung. Heißt, schärfere Sanktionen, strengere Mitwirkungspflichten und der Grundsatz, dass ein neuer Job besser ist als mehr Qualifizierung. Es geht also wieder zurück in Richtung Hartz. Auf der Straße vor dem Jobcenter in Berlin-Mitte löst das wenig aus. Weder großen Druck noch große Erwartungen.
Was soll sich da ändern? Ob so oder so heißt, wird sich vermutlich nicht viel ändern.
Von den 5,5 Millionen Menschen im Bürgergeldbezug, bald Grundsicherungsbezug, gelten 1,8 Millionen als arbeitsfähig. Etwa die Hälfte davon ist nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur Jobsuche nicht in der Lage. Psychische Gründe werden oft genannt. Gut 40% sagen, sie hätten noch nie ein Jobangebot vom Amt erhalten. Ob ihnen mit mehr Druck geholfen ist? Trotzdem, jeder scheint irgendwen zu kennen, der faul sein soll, bei dem mehr Druck was ausrichten würde. Der Sozialforscher André Knabe erklärt das damit, dass wir uns gerne abgrenzen und zu einer Gruppe gehören wollen. Der richtigen Gruppe, der guten Gruppe.
Ich habe ganz viele Interviews geführt, wo Menschen gesagt haben, ja, ich bin ein guter Arbeitsloser. Ja, ich selber, ich mache ja alles. Aber mein Nachbar, schauen Sie sich den mal an. Oder die Geflüchteten, schauen Sie sich die mal an. Die kriegen einfach Geld. Diese Klischees, die werden auch von Armutsbetroffenen selbst hervorgeholt. Man versucht sich damit selber aufzuwerten, indem man auf jemanden schaut, auf die vermeintliche Lage, die noch unterhalb von einem selber wäre.
Auch so entstehen Wahrheiten, gefühlte Wahrheiten, die der Realität längst nicht immer standhalten, die aber Stimmungen erzeugen und mit denen lässt sich Politik machen. Arbeitslosigkeit verändert Menschen, nur mit Faulheit hat das nichts zu tun. In Marienthal bei Wien schließt eine Textilfabrik. Fast alle Einwohner des Ortsteils verlieren ihre Arbeit. 3 Jahre später legen junge Wissenschaftler eine Studie vor mit dem Titel »Die Arbeitslosen von Marienthal«. Eine der ersten empirischen Studien über Langzeitarbeitslosigkeit. Bahnbrechend für ihre Zeit und heute ein Klassiker der Soziologie. Das Ergebnis? Arbeitslosigkeit machte die Menschen damals apathisch. Sie resignierten. Der soziale Zusammenhalt zerfiel. Die Menschen liehen bei der Bücherei vor Ort weniger Bücher aus. Sie gingen sogar langsamer, fanden die Wissenschaftler heraus. Faulheit haben die Wissenschaftler das damals nicht genannt. Faulheit ist auch heute das falsche Wort. Das war Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Autorin dieser Folge war Birgit Becker. Mitarbeit Eva Barner und Benjamin Hammer. Producer Norman Wollmacher. Und ich bin Sandra Pfister. Tschüss.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Und hier noch ein Tipp. Die Kolleginnen in unserem Podcast Der Tag, die picken immer 2 Nachrichtenthemen des Tages heraus. Und dann schauen sie zusammen mit Korrespondenten auf das, was neu und wichtig ist, aber auch auf die Hintergründe. Sie fragen gerne so lange nach, bis sie selbst verstanden haben, warum jetzt dies oder das passiert ist und vielleicht, was als nächstes passiert. Sie wollen, dass ihr wisst, wie der Tag tickt. Neue Episoden gibt's von montags bis freitags ab 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App. Tschüss.